Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zu Feiern in Deutschland und den Partys, die du dort erlebt hast? Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass du irgendwie nächstes Jahr 2 Festivals nehmen wirst.
Ja.
Was ist so der größte Unterschied? Warum es dich vielleicht auch dahin zieht? Es scheint dich ja sehr anzuziehen jetzt. Vielleicht nicht nur das Feiern, aber so insgesamt.
Also in Mali finde ich zum Beispiel beeindruckend, dass das immer so einen Volksfestcharakter hat. Ne? Also wenn so in Deutschland quasi der Schützenverein da einmal im Jahr, keine Ahnung, eine Dödelei veranstaltet mit grässlicher Musik, gibt es so eine Volksfeste vom eben nicht Schützenverein, sondern was weiß ich für eine Truppe, gibt es da halt auch. Da geht halt sozusagen jeder hin mit Kind und Kegel und hat einfach Spaß bei einer aus meiner Sicht ein bisschen anspruchsvollere und schönere Musik als jetzt deutscher Schlager, den man jetzt bei einem Schützenfest vielleicht hören würde. Den Unterschied finde ich schon, der macht schon irgendwie was aus. Und dann klar, ich mag eben diese Art von Musik, die in Westafrika produziert wird, sehr. Und deswegen fühle ich mich dann eben auch sozusagen inhaltlich wohler. Na, also ich kenne auch europäische Techno-Festivals und andere Festivals, die ich total gerne mitgenommen habe. Und es ist auch eine Szene, in der ich mich sozusagen auch irgendwie ein bisschen wohlfühle. Früher mehr als jetzt. Oder hatte früher ein größeres Interesse an so einer Art von Veranstaltung als jetzt. Den Stil von Musik, den ich mir sozusagen in Afrika abholen kann, das gibt es ja so in Deutschland oder in Europa gar nicht so sehr. Also gibt schon immer mal so ein paar Stars, die so auf Tour sind, aber dann eben oft auch mit nicht in originalen Bands, sondern mit so quasi Tourbands, die sich in Europa zusammenkaufen, die dann natürlich auch einen ganz anderen Vibe.
Ja, ja. Du hast vorhin auch von einer ganz anderen Energie gesprochen.
Ja, na, wie gesagt, wenn du auf der einen Seite soll da Krieg sein und auf der anderen Seite rennst du da tanzend durch die Steppe. Das macht irgendwie, das ist so ein bisschen paradox. Und das beflügelt mich zumindest, also die anderen ja anscheinend auch, sonst hätten sie da nicht so einen Spaß, wenn sie auch so zeigen würden. Ja, mich macht es glücklich, das so zu sehen und das erleben zu können.
Mir kam auch gerade so der Gedanke, dass es ist Krieg und wir feiern trotzdem und sind zusammen oder gerade deshalb, vielleicht sind wir gerade deshalb zusammen und genießen irgendwie jede Stunde, jede Minute, die wir zusammen haben. Ist das so?
Ja, genau. Man sieht das ja gerade auch in der Ukraine. Das ist ja auch so was, was da gerade passiert. Die haben Stromausfall in Kiew und was machen die? Die treffen sich dann auf einem Geigenkonzert in der U-Bahn-Station bei Kerzenlicht. Ja, also es ist, glaube ich, auch ist eben das Ding so. Genau, es ist Krieg, aber uns ist es egal. Ja. Wir machen das Beste draus und nehmen mit, was irgendwie geht.
Na und wir sind zusammen. Das, was du ja auch beschrieben hast, es ist wichtig, mit Menschen zusammen zu sein. Wir als Menschen sind zusammen und wir machen jetzt das Beste, was uns möglich ist.
Und
genießen irgendwie das Leben jetzt so gerade, wie es ist und jede Minute davon, was uns ja in Deutschland immer wieder schwerfällt, was wir immer wieder als Thema haben.
Ja, na klar. Wir haben eigentlich 1000 Möglichkeiten und extrem viele Privilegien, aber irgendwie reichen die immer noch nicht aus, um glücklich zu sein, ja? Ist doch völlig absurd.
Ja. Ja, das stimmt. Was würdest du jemandem empfehlen, der noch nie in Afrika war?
Fang nicht in Südafrika an.
Okay.
Weil, also das, also da sozusagen richtiges, also das, was ich als Afrika so definiere, da zu erleben, ist eher schwierig, ne? Weil das eben doch sehr touristisch und europäisch geprägt ist und auch die Apartheid ja da auch die Gesellschaft komplett zerlegt hat. Also das sieht man dann auch. Ich erinnere mich immer noch an Weiße, die von Schwarzen gesprochen haben, die Weiße essen und so. Also das erzählen sich da Leute teilweise immer noch, die haben die Apartheid nicht
Wirklich?
vergessen. Jo. Ja. Dass man doch jetzt hier nicht alleine am Strand laufen kann, weil die Schwarzen, die bringen dich um und so. Hörst du da einfach mal so. Ja. Nee, also ist ein ganz, ganz schönes Land und auch man kann da eben anders als in vielen anderen Regionen in Afrika oder Ländern auf eine gewisse touristische Infrastruktur zurückgreifen. Aber so richtig Afrika ist es irgendwie ja nicht. Also, was ist richtig Afrika? Also, ne? Aber ja, was würde ich den Leuten empfehlen? Dickes Fell mitnehmen.
Ein
Einfach
dickes Fell
weil man
mitnehmen.
erlebt Sachen. Naja, so ein dickes Fell haben.
Ja,
Weil man
ja.
einfach, man sieht Sachen, man erlebt Sachen, man hört Sachen, man riecht Sachen, die schon grenzwertig sind.
Ja.
Und dann aber eben ganz gezielt versuchen, mal so ein bisschen den Standard runter zu drücken, den man eigentlich sonst erwartet, wenn man Urlaub macht.
Ja.
Weil man erst dann in den Genuss kommt, da die Leute zu treffen und kennenzulernen. Und genau, das wäre vielleicht wirklich ein Tipp sozusagen, dass man sich ein Land aussucht, das eine Sprache spricht, die man auch kann. Das macht es unglaublich einfacher. Also wenn man Französisch spricht, dann unbedingt nach Westafrika. Wenn man eben nur Englisch spricht, dann eher so der Südosten zum Beispiel. Und das macht es in Mali natürlich ein bisschen schwierig, ne? Mittlerweile geht's. Unser Umfeld spricht natürlich ein bisschen Englisch oder auch sehr gut Englisch.
Ja.
Aber so, ne, so richtig die ganz dörflichen oder ländlichen Gegenden kann man dann eigentlich nicht so, also kann man schon auch bereisen, aber da hat man halt nicht das Erlebnis, was man hätte, wenn man sich mit den Leuten unterhalten kann.
Ja.
Ja, das wäre ein Tipp. Gucken,
Ja.
dass man die Sprache spricht.
Ja. Gibt es Länder, die du empfehlen würdest und Länder, die du vielleicht für weniger risikobereite Menschen empfehlen würdest?
Ja, also was eigentlich ein total safer Space ist, so aus meiner Sicht, ist Malawi, aber da kommt man unglaublich schlecht hin. Also das ist von Europa 2 Tage Reise, wo es da keine direkten Flüge gibt. Da also muss man über Südafrika und dann vielleicht sogar noch mal nach Mosambik fliegen und von da mit dem Bus. Also das ist ziemlich aufwendig, aber es ist sehr schön.
Was ist da so schön?
Die Natur. Am Lake Malawi, da kommen diese kleinen bunten Aquariumfische her, die man in Europa so kennt. Und wenn man da dann schnorcheln geht in diesem See, dann sind das Hunderttausende von diesen kleinen bunten Fischen um einen drum rum.
Ja, was?
Und das ist so ganz, das ist ganz schön.
Was, wie würdest du die Natur dort beschreiben?
Das hat Dschungel. Also so bergiger Dschungel. Also es gibt auch so, ich glaube, so Feuchtsavanne heißt das, immer im Flachland. Aber eigentlich ist es eher so mittelgebirgig und dann halt alles mega grün und zugewuchert und verwachsen und so. Das ist ganz, ja, finde ich ganz gut. Wäre auf jeden Fall eine Reise empfehlen. Aber und gut erreichbar ist natürlich Senegal, ne? Kommt man über Paris relativ direkt hin. Und da gibt es auch so, gerade in Dakar, gibt es auch so ein bisschen westliches Leben, wenn man das mal braucht, zum sozusagen Wohlfühlen. Kann aber eben auch total ursprüngliches Afrika erleben. Oder ursprüngliches Senegal. Afrika sagt, hört sich immer so an, als wäre das alles eins. Das ist aber nicht. Aber genau, Senegal ist ganz, ganz schön, glaube ich, zum Bereisen. Und einfach. Weil eben auch so ein bisschen Infrastruktur funktioniert.
Ja.
In den meisten Regionen.
Und wir hatten es vorhin schon kurz. Du lebst mitunter in Kairo. Wie ist es gekommen? Und vielleicht schließt sich da auch die Frage an, was schätzt du so insbesondere an Kairo, dass du gesagt hast, hier will ich sein und hier will ich auch ab und zu bleiben?
Ja, das war ein Zufall, glaube ich.
Ein
Ne? Also
Zufall.
ich, ja, das war ein Zufall. Ich war noch nie in Ägypten, bis zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal hier war, wo ich dann aber auch die Entscheidung gleich getroffen habe, dass ich hier bleibe. Und also es waren so ein paar Sachen. Also zum einen bin ich aus so einer Geschäftsführerposition ausgeschieden in Berlin, Ende 2020 und wollte dann eigentlich eine Auszeit nehmen, ein bisschen reisen und das machte das, oder es war schwierig wegen Corona damals, es waren ganz viele Grenzen zu
Okay.
und ach, da brauchte man hier den Nachweis und da dort. Und da hat sich irgendwie, hat sich da so ein bisschen die Lust dran verloren. Und dann hatte ich einen Geschäftsfreund, oder habe den natürlich immer noch, der lebt hier und in Kairo und der lud mich dann ein und meinte, ja, dann komm doch erstmal hierher. Buch dir einen Flug, sag, wann du kommst und dann kümmere ich mich. Und dann hat er sich natürlich gekümmert, oft gekümmert, auf so eine unglaubliche Art und Weise, also arabische Gastfreundschaft oder ägyptische Gastfreundschaft par excellence.
Was heißt das? Was kann ich mir
Und
darunter vorstellen?
dann, ach, was ich nie vergessen werde, ist, wie ich aus dem Flugzeug aussteige und dann gehe in, also wirklich aus dem Flugzeug raus in die Gangway rein und da steht dann ein Typ im Anzug ohne Namensschild, aber der wusste, wie ich aussehe und sagte, hey, herzlich willkommen in Kairo, komm mal mit. Und da hat der da irgendeinen organisiert, der mich wirklich am Flugzeug abgeholt hat.
Ach, krass.
Und dann, ab dem Moment musste ich dann, irgendwie kam ein anderer an, und der holte immer bloß so mit so Fingerschnippen irgendwelche anderen Leute heran und dann gab ich dem einen meinen Ausweis, der kam dann kurz nachher mit dem Visum wieder, Immigration so halb durchgewunken worden, also so an allen Schlangen immer vorbei und so, das war ganz absurd.
Das klingt so ein bisschen VIP-mäßig.
Ja, genau. Und da stehen die hier in Ägypten auch total drauf, ne? Wenn dann irgendwie der, was weiß ich, der Hotelmanager in dem Hotel, wo ich war, der ist halt irgendwie verwandt mit dem Airport Manager. Das habe ich dann nachher
Okay.
erfahren. Und deswegen konnten die das so untereinander
Okay.
arrangieren, so sagt man das ja, ja. Let me arrange this for you.
Okay.
So.
Ja.
Und let me arrange this for you. Das habe ich so oft gehört und auch erlebt. Da habe ich mich einfach wohlgefühlt. Und dann kam halt das dazu, dass in Deutschland damals Lockdown war. Und die ursprüngliche Idee war, okay, ich bleibe dann hier 2, 3 Wochen in Ägypten, dann fliege ich von da nach Mali und dann fliege ich von Mali zurück nach Deutschland, dann sehe ich erstmal. Und dann war, wie gesagt, in Deutschland war Lockdown, es war Februar, kalt und so. Und dann meinten auch meine Kumpels, mit denen ich in Mali war, sag mal, pff, wieso eigentlich? Flieg doch zurück nach Kairo. Und ich hatte dann damals auch schon dieses Gefühl, dass ich mir dachte, so ein Zuhause, ein zweites Zuhause in Afrika, wo ich meinen Winter verbringen kann, ist doch eigentlich das, wo du total lange von geträumt hast. Ne? Also ich war nie so drauf, dass ich gesagt habe, ich will auswandern. Das liegt sicherlich auch an meiner familiären und persönlichen oder an den familiären und persönlichen Bindungen, die ich da so habe. Bindungen, die ich da so habe. Und es lag auch an dem, an den Geschäften, die ich irgendwie geleitet habe. Ne? Da war irgendwie mal so Präsenz natürlich notwendig. Deswegen kam dieses ganze, das komplette Auswandern nie in Frage. Und das ist jetzt auch noch so. Ne? Also ich habe ganz gezielt, wenn mich jemand fragt, wo ich lebe, dann sage ich auch ja, in Berlin und in Kairo. Und habe das jetzt auch so organisiert, dass ich die Sommer eben hauptsächlich in Europa war, aber auch mal hier. Und die Winter bin ich hauptsächlich hier und aber eben auch mal in Europa. Ne? Also so alle 5, 6 Wochen bin ich hier mal am Hin- und Herjetten. Und das finde ich ziemlich gut.
Was
Also,
ganz genau findest du daran gut?
ich kann das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Ne?
Was ist
Also,
das Beste aus beiden Welten?
ich habe keinen Winter mehr.
Ja,
Ne?
das finde
Also,
ich, würde ich auch gut finden.
Winter ist für mich Urlaub sozusagen, ne? Wenn ich jetzt, oder irgendwie Geschäftsreise, das ist jetzt für mich Winter, mal eine Woche oder so, oder Freunde besuchen oder irgendwie jemanden treffen wollen, ne? Das ist Winter. Deswegen fahre ich dahin. Ansonsten nehme ich natürlich auch diese ökonomischen Unterschiede ganz gut mit. Das heißt, dass ich mein Geld natürlich in Europa verdiene und dann 7 Monate im Jahr das hier ausgebe, wo natürlich der Großteil der Ausgaben wesentlich niedriger ist als in Europa. Das heißt, ich kann mit entweder demselben Geld leben wie ein König oder ich muss halt einfach weniger Geld verdienen, um doch besser zu leben als in Europa. Das hier genieße ich das Essen total. Andersrum finde ich prima, dass in Europa auch alles so funktioniert. Ne? Also klar, eine Bahn kommt mal zu spät, aber die kommt. Und wenn sie zu spät ankommt, dann bezahlt die Bahn dir ein Taxi, damit du nach Hause kommst. Also, das sind schon so Sachen, die sind gut. Habe ich hier nicht, komme ich aber auch mit klar. Dafür habe ich ja andere schöne Sachen. Ja, also, und naja, das Berliner Leben mit eben meinen Freunden, guten Restaurants, schöne Kultur, Konzerte, grünes Umfeld, also sozusagen Bäume, Wälder, Seen auf der einen Seite und dann das, was ich halt hier habe, nämlich so karge Wüste, trocken, heiß oder eben zumindest warm und ein viel kleinerer. Die Szene hier ist viel kleiner, ne? Also die Kunst, Kultur und Ausgehszene, die ist natürlich ganz, ganz klein. Es führt halt dazu, dass es dann irgendwie eine Handvoll Locations gibt, wo man so hingehen kann, abends mal für ein Bier. Und da kannst du aber auch einfach mal alleine hingehen, weil irgendeinen triffst du immer. Weil der Kreis so klein ist. Mach das mal in Berlin, ja? Geh mal einfach so in irgendeine Bar und hoffe, dass da jemand triffst, den du kennst.
Das mache ich schon nicht
Passiert
in
nicht.
Leipzig.
Ja, genau, richtig. Und das sind so Dinge, die ich eben meine, wenn ich sage, ich nehme das Beste aus beiden Welten mit.
Was glaubst du, inwiefern hat dich das verändert, dass du jetzt auch in Kairo lebst?
Naja, es ist, Leute, wenn ich das sage, denke ich selber manchmal, dass es ein bisschen absurd ist. Also Kairo ist ja so eine extrem große, 26 Millionen laute, stinkende Stadt. So, aber ich komme hier irgendwie zur Ruhe. Kann hier arbeiten. Ich kann hier eben auch, weil es eben so bestimmte, ich weiß nicht, ob du das hörst, hier ist jetzt zum Beispiel der Muezzin, der eben auch
Ja, ich
fünfmal
höre
am
es.
Tag singt. Und das ist auch so ein Ding, das finde ich so gut. Weißt du, wenn ich so meine Arbeitstage habe und dann singt der Muezzin eben jetzt wie kurz nach fünf, denke ich mir, okay, hast du heute eigentlich schon wieder viel geschafft? Kannst du doch jetzt mal, machst mal einen Spaziergang oder so. Ne? Und das, also Kairo hat mich auf jeden Fall ruhiger und fokussierter gemacht.
Spannend, obwohl du ja gerade gesagt hast, es ist so laut, es ist so stickig. Aber wahrscheinlich ist es manchmal das, dass wenn um einen herum alles laut ist und irgendwie aufregend, dann wird man irgendwie selber ruhiger.
Ja, ich bin dann auch halt mal einen Tag, wo ich das Haus gar nicht verlasse, weil ich bin einfach hier so in meiner Ruhe und robbe so von Couch zu Couch. Und also komme eben hier wirklich zur Ruhe. Das finde ich gut.
Wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre vorspringen, sei es 5, 7 oder 10, wie sieht dein Leben aus?
Na, ich hoffe, dass sozusagen all das, was passieren könnte, auf beruflicher und ökonomischer Ebene oder geschäftlicher Ebene oder auch auf privater Ebene, ne, als Partnerin, Familie, dass das nicht unbedingt dazu führen muss, dass ich zum Beispiel hier mein Winter zu Hause abgeben muss für mich. Ne, also ich würde gerne dieses Leben zwischen zwei Welten, zwei Kontinenten, das würde ich so ein bisschen, das würde ich ungern abgeben wollen. Jetzt weder in 5, 10, 20 an. Ob das jetzt Kairo sein muss, bis eh immer, weiß ich nicht. Aber einfach so dieses Ding zu haben, okay, ich kann in zwei Welten sein und ich fühle mich auch in zwei Welten wohl, das denke ich, ist eine Sache, die mich mein Leben lang jetzt begleiten wird. Da komme ich nicht mehr von los.
Ja, ich finde es unglaublich beeindruckend, weil ich selbst bin so aufgewachsen. Ich war nie großartig draußen, also weil wir auch nie die finanziellen Möglichkeiten hatten, aber das war auch nie so in unserem Mindset, dieses raus, weg, reisen. Und ich merke richtig, wie dadurch mein Selbstvertrauen so verkümmert ist, einfach mal offen und frei in die Welt rauszugehen. Ich habe viel mehr Befürchtungen, Ängste, anstatt einfach mal zu sagen, jetzt raus, schau dir die Welt an und auch, ne, dieses Bewusstsein mal dafür zu entwickeln, was habe ich eigentlich für Privilegien, in was für einer Welt lebe ich eigentlich und jetzt schau dir mal die anderen Welten an. Also ich würde nicht meinen, dass ich das nicht zu schätzen weiß, aber ich glaube, wenn man wirklich nochmal vor Ort ist, ist das nochmal was ganz was anderes. So. Und merke, wie beeindruckend es ich finde, dass du in diesen zwei Welten dich zu Hause fühlst, so wie es klingt.
Ich glaube auch, dass ich so den Weg, den ich jetzt so eingeschlagen bin, die letzten 2 Jahre, ein bisschen weniger stressige Sachen oder ganz bewusst versuchen, Stress zu vermeiden, ganz bewusst zu versuchen, ein bisschen mehr zu mir zu finden, ein bisschen mehr Ruhe zu haben, Zeit für Familie, für Freunde. dass das was ist, was ich eher weiterentwickeln will, als jetzt irgendwie mein Business größer zu machen oder so. Da
Ja.
bin ich irgendwie ganz fein mit, wie es
Ja.
ist. So, das soll bitte so bleiben.
Ja. Was heißt für dich, mehr zu dir zu finden?
Naja, eben dieses glücklich sein, sich wohlfühlen. Wie ich eingangs auch schon sage, so ein gutes Leben haben. Zu wissen, warum man, also noch mehr wissen, warum man jeden Morgen aufsteht. Sich da einfach sicherer sein, ne? Also selbst so Selbstbewusstsein ist, glaube ich, jetzt nicht so mein Problem, aber eben so dieses, das dann wirklich ge zu genießen. Ne, und sich nicht dann zu sehr seine Gedanken zu machen und ob das jetzt so gut und richtig und wichtig ist, sondern einfach das so zu genießen, so wie es ist.
Da habe ich auch eine Frage und vielleicht passt sie dazu auch ganz gut. Wovon möchtest du dich im Leben lösen?
Was möchte ich mich lösen? Boah, ich glaube von nichts. Also, dass ich jetzt so irgendwas komplett abgeben würde, oder dafür habe ich schon gerade in den letzten Jahren gut genug aussortiert. Also,
Was
ich habe
hast du
mich quasi
aussortiert?
in, naja, zu Menschen, die ich in meinem Umfeld nicht mehr haben möchte.
Ja.
Ob nun persönlich oder geschäftlich. Sozusagen die Reduzierung von Stress, von Druck, sich besser ernähren, besser. Also bewusster sozusagen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt eben auch ganz viel Zeit, Speisen zuzubereiten. Also jetzt nicht unbedingt kochen, aber so Speisen zuzubereiten und das ganz, ganz bewusst zu machen. So, ich könnte ja auch jeden Tag essen gehen, weil es ganz günstig ist und auch lecker und so. Aber ich verbringe viel Zeit in der Küche. Und das würde ich dann, glaube ich, ganz aussortieren, abschalten will ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich will eher nur noch so die Dinge, die ich jetzt schon habe. Den will ich noch, also die schönen Dinge, den will ich noch ein bisschen mehr Raum geben. Mehr Raum geben. Und das, was jetzt immer noch nervt, also mich nervt zum Beispiel so Admin-Zeug, ja, so Verwaltungskram, und das versuche ich halt jetzt, oder nicht versuche ich, sondern das wird ganz behutsam, aber zielstrebig ausgelagert auf Mitarbeiter oder Dienstleister, ja, weil ich das. Will das einfach nicht mehr, was ich vorhin schon mal meinte, dieser Riesenhaufen, der dann auf meinem Schreibtisch so imaginär vor mir ist, den will ich einfach nicht mehr haben. Weil der eben auch Stress erzeugt und das würde ich mir gern sparen.
Ja. Also darfst du dich von diesem Stress so ein bisschen lösen, indem du das abgibst.
Genau.
Ja.
Was aber auch, also abgeben war jetzt nie ein Problem für mich, ne? Also das kann ich schon ganz gut. Aber man muss halt dann immer mal den Punkt finden und sagen, so, jetzt habe ich jetzt wieder was gefunden, das habe ich jetzt 5-mal hintereinander gemacht und finde es total nervig und mache dabei auch noch Fehler.
Ja.
Dann denke ich mir, okay, da muss ich mir jetzt mal jemand anderes suchen, der das macht,
Naja, und es
der es
gibt
dann
ja auch
besser
Menschen, die
macht.
das vielleicht gerne machen. Was ich nicht gerne
Absolut.
tue, macht vielleicht jemand anderes total gern.
Absolut. Das habe ich in meinem Team, habe ich auch das Gefühl. Da gibt es eben Leute, die haben bestimmte Kompetenzen und da sind die viel besser als ich.
Ja.
Und die machen das dann auch gern.
Ja. Was willst du in deinem Leben definitiv noch erleben oder unbedingt sehen? Oder?
Na, also ich glaube, ich bin jetzt Mitte 30. Ich hätte schon gern noch eine Familie natürlich. Das fände ich, wäre toll. Das würde ich schon noch erleben wollen sozusagen. Das wäre eine Sache. Und dann, ja, ich glaube einfach auch weiterhin neue Dinge entdecken. Leute kennenlernen, Meinungen, Positionen kennenlernen, auch welche, die ich nicht gut finde. Ja, auch eben verstehe, warum Leute sozusagen, keine Ahnung, bestimmte Positionen vertreten, die für mich völlig abwegig sind. Ja. Da würde ich schon noch, habe ich schon noch so ein paar Sachen, die ich irgendwie gerne erleben wollte. Jetzt gar nicht so sehr irgendwelche Länder, die ich noch sehen will oder Regionen bereisen oder da habe ich irgendwie ja schon total viel gesehen und natürlich nicht alles und gibt sicherlich noch total viele Sachen, aber naja, wenn es nicht ist, ist nicht.
Ja. Gibt es etwas, worüber du vor kurzem deine Meinung geändert hast? Weil du gerade von verschiedenen Meinungen sprachst und auch welche, die du vielleicht nicht so gut findest. Gab es da etwas?
Naja, ich glaube, ich bin ideologisch relativ sattelfest irgendwie, ne? Also ich habe da schon so mein politisches und moralisches Korsett und in dem bewege ich mich und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es das richtig so ist.
Wie würdest du dein
Naja, also das
ideologisches
sozusagen mein.
Korsett beschreiben?
Na, ich bin. Gestern Abend erst mit einem Freund herzlich drüber gelacht. Jetzt auch, der betreibt mehrere Restaurants, aber sagt immer, er ist Maoist. Was ja so ein bisschen paradox ist. Aber also ich bin, glaube ich, schon, ich bin schon Linker im Herzen. Das ist ganz klar. Und ich bin aber auch Geschäftsmann und habe sozusagen eben von den kapitalistischen Mechanismen auch durchaus profitiert. Aber ich glaube, ich habe eben gerade so auf moralischer Ebene und auch so sozialer Ebene habe ich eben dann doch eher ein sehr linkes Weltbild, was
Was
ich auch
war's?
versuche. Na, also ich bin eben zum Beispiel, jetzt mal das bisschen zu politisieren, ich finde das auch ganz okay, dass man Steuern zahlt und dass man in Deutschland auch ein bisschen mehr Steuern zahlt als in irgendwelchen Steueroasen, weil eben der Teil der Gesellschaft, der nicht so leistungsfähig ist, davon auch was abkriegt. Also ich zahle gern Steuern, damit sozusagen soziale Einrichtungen unterhalten werden können. Und eben der, ne, dieser eher sozusagen arme, dicke Bauch der Gesellschaft, dass der auch was abbekommt davon. Dass wir Leistungsträger nun mal ein bisschen, was heißt wir Leistungsträger, aber ne, dass die Leute, die eben ein bisschen mehr können und eben auch ein bisschen mehr leisten, weil sie Arbeitgeber sind oder Investoren und denen sozusagen für Wertsteigerung sorgen, dass die halt auch ein bisschen was abgeben. Das ist mir total wichtig. Und da, genau, da in diesem Korsett, das meinte ich vorhin, bin ich halt relativ sattelfest. Ja, also da habe ich, wüsste ich jetzt nicht, warum ich da meine Meinung zu ändern sollte.
Gibt es noch eine moralische Vorstellung, an der du nicht rütteln lässt?
Na, ich finde, glaube ich, dass sozusagen dieses Mann-Frau-Rollending, was ja relativ traditionell in Europa konditioniert worden ist in den letzten 50, 60 Jahren, dass das auch Quatsch ist. Ja, also die besten Führungskräfte, die ich in meinem Unternehmen hatte, waren immer Frauen. Also sozusagen unterhalb der Geschäftsführerebene. Und aber eben das war schon ein totaler Kampf, weil hat mein Co-Geschäftsführer und der Firma das eben ein bisschen anders sah. Ja, also der war eben nicht, hat eben nicht diese Erfahrung gemacht, wie ich, dass Frauen in Führungspositionen halt effizienter sind als Männer. Und andersherum eben auch, das habe ich in meinem Umfeld auch, dass eben der Mann, die den Haushalt schmeißt und hauptsächlich für die Kinder zuständig ist. Ja, also ich glaube, dass dieses traditionelle Rollenverteilung, dass die Quatsch ist. Und da würde ich auch nichts dran rütteln. An diesem, also dass ich eben der Meinung bin, dass man da ein bisschen flexibler sein sollte in seinen Denkweisen. Da würde ich auch nicht drüber diskutieren können. Ja.
Das würde mich noch total interessieren. Wie ist das Männer- und Frauenbild in Kairo oder in Afrika? Wie würdest du das beschreiben?
Das ist eine sehr breite, weite Frage. Also, Ägypten ist eine relativ konservative Gesellschaft, also sehr konservativ. Aber ich habe in diesem konservativen Teil der Gesellschaft, damit habe ich gar nichts zu tun. Also sozusagen, mein Umfeld sind halt auch natürlich sehr liberale Leute, die irgendwie auch im Ausland studiert haben, auf Reisen waren, Künstler, Unternehmer. Da trägt natürlich niemand Kopftuch in diesen Familien. Oder vielleicht die Oma. Wobei Kopftuch tragen jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass man konservativ ist. Ne? Das kann auch ein ganz normales religiöses Symbol sein oder eine bestimmte Haltung. Also ich finde das auch, wer das selber möchte, der soll das tun. Völlig in Ordnung. Aber also mein Umfeld hier zum Beispiel ist genauso liberal wie in Europa. Der Rest der Gesellschaft ist es nicht. Aber damit habe ich nichts zu tun. Das finde ich aber auch nicht gut, natürlich. Ne? Also auch schon so Sachen gesehen in der Öffentlichkeit und auch so Storys gehört, wie hier mit Frauen umgegangen wird, und das ist schon gruselig. Ne? Und um den Bogen jetzt nochmal zu spannen zu deiner Frage in Afrika, also ich meine, es gibt irgendwie christlich geprägtes Afrika, es gibt muslimisch geprägtes Afrika. Die Regionen sind so unterschiedlich, also das jetzt irgendwie zu vereinheitlichen ist
Ja.
schwierig. Ne? Es gibt zum Beispiel auch in Ghana gibt es Stämme, da waren die Frauen schon immer der Boss. Und das ist jetzt auch in der modernen ghanaischen Gesellschaft hat sich das nicht geändert.
Ja.
Also in diesen Familien, aus diesen Stämmen hat der Mann immer noch nicht so viel zu sagen, außer arbeiten zu gehen. So. Also man kann das nicht so verallgemeinern, aber ich glaube, dass die Welt ja generell ein Problem hat mit dieser, so hier, da sind die Männer und die waren eben auch immer oben oder oft
Ja.
und die Frauen da eher unten. Also das ist ja so ein globales Thema, ne?
Ja,
Was
ja.
ich natürlich nicht gut finde, weil ich der Meinung bin, dass das so nicht sein sollte.
Ja, wie sollte es deiner Meinung nach sein?
Mehr Gleichberechtigung auf allen Ebenen.
Wie würde für
Ja,
dich
also
diese
man.
Gleichberechtigung aussehen?
Na, dass man zum Beispiel schon mal prinzipiell genau dasselbe verdient, als Frau wie ein Mann. Dass man auch zum Beispiel, das ist ja jetzt nun mal biologisch vorgebaut, ja, dass Frauen sozusagen durch Schwangerschaft und Geburt und eine bestimmte Rolle in der Erziehung irgendwie sind die halt mal eine Weile raus aus dem Berufsleben. Und dem wird aus meiner Sicht nicht so richtig Sorge getragen. Ja, also dass Frauen da eigentlich mehr zu buckeln haben und mehr zu schultern haben als Männer.
Obwohl ich
Oft
da auch kurz
zumindest.
einhaken wollen würde, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Männer das erste Jahr sozusagen, na, auch
Genau,
mit
aber
zu Hause,
sowas
aber
müsste
es
es noch
ist nicht,
viel.
das wird nicht sozialisiert sozusagen.
Es ist noch nicht so weit, dass
Ja.
einfach, dass auch ganz viele Leute machen das, glaube ich, einfach. Also die Leute, die das eben so traditionell leben, weil sie es gut finden, okay, sollen sie es machen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die machen es einfach nicht, weil man es ja nicht macht. Ne? Also man ist ja Mama. So muss jetzt erstmal hier Eingewöhnung machen
Das
mit der
macht
Kita
man
und so
so.
weiter. Das macht man halt so.
Ja, genau.
Und da würde ich mir wünschen, dass sich das ein bisschen ändert oder dass sich das dramatisch ändert.
Ja.
Unserer Gesellschaft, ja, dass da jeder das entscheiden kann, wie er das haben möchte.
Ja. Ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wovon lässt du dich schnell aus der Fassung bringen?
Dummheit.
Okay, definiere mir bitte Dummheit, also in deinem
Also
Verständnis.
unreflektierte Äußerungen oder falsche Aussagen basierend auf Unwissenheit.
Okay.
Ja, also ich habe irgendwie, auch hier in Afrika, bin ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen, dass man bestimmten Leuten Haltung, Meinung, Position gar nicht übel nehmen können, weil die können es gar nicht besser wissen.
Okay,
Ja, also wenn du
weil.
nie zur Schule gegangen bist,
Ah,
naja, wenn dir
okay.
zum Beispiel nie wirklich erklärt worden ist, wie der Zweite Weltkrieg in Europa funktioniert hat, dann findest du Hitler vielleicht auch gut. Ne? Wenn sozusagen der schlimme Teil in der Bildung ausgespart wird und es geht nur um Autobahnen und großer Führer und was hat er alles für die Gesellschaft getan? Na klar, dann findest du den super.
Ah, okay.
Ne? Und das ist ja aber dann, das ist ja ein Mangel an Bildung.
Ja.
Ne?
Aber das ist tatsächlich etwas, was dir so
Oh,
begegnet?
ja. Ach klar.
Ah, okay.
Ja, hier in Ägypten habe ich manchmal so Gespräche, wo ich in Deutschland würde ich vorwegrennen. Hier muss ich schmunzeln, ja, weil da eben wirklich, da werden teilweise Haltungen vertreten, die, da wird dir schwindelig, ja, wie man so eben über unseren großen Führer da denkt. Ja, das ist gruselig. Oder hier kannst du auch mal einen Hitlerwitz machen vor Polizisten und die lachen.
Okay.
Also es ist wirklich so hart. Und das, genau, sowas kann ich hier irgendwie natürlich ein bisschen besser ab
Ja.
als jetzt in Europa zum Beispiel, wo ich meine, okay, wir haben doch alle, hat doch jeder die Möglichkeit gehabt, sich entsprechend zu bilden und zu belesen und Sachen, Erfahrungen zu machen. Und wenn man dann immer noch der Meinung ist, dass die AfD zum Beispiel, jetzt wird es sehr politisch, eine sinnvolle politische Alternative ist, dann boah, ist dumm. Also das ist Teil meiner Arroganz, dass ich sowas dann als dumm bezeichne, aber soll auch jeder denken und machen, was er will. Aber bitte nicht in meinem Radius.
Ja,
So,
da ist wieder
so.
dieses ideologische Korsett, was ja auch
Genau.
Was ich total gut finde, sich da auch klar zu positionieren und zu sagen, also bitte nicht in meinem Umfeld. Und das finde ich dumm. Ich glaube, das ist manchmal auch vollkommen okay, zu sagen, ich positioniere mich und davon weiche ich auch nicht ab.
Genau, richtig.
Ja.
So. Das ist ja auch ein gewisser Selbstschutz, weil ich merke mich, dass mich das dann auch ärgert und dass mich das aufregt.
Ja.
Und so, ich weiß auch, wie ich einmal da in Ostsachsen habe ich mich mit einem Reichsbürger unterhalten. Ja, das konnte ich die Nacht danach nicht schlafen. Ich mir dachte, was ist denn mit dem los? Genau, und deswegen habe ich eben dann auch durch diese ganzen Erfahrungen die Entscheidung getroffen, okay, da will ich nichts mehr zu tun haben. Macht ihr mal.
Na, das ist auch so Energie, die so sinnlos dahin geht. Man steckt da so viel Energie rein, aber letzten Endes im Ergebnis ist es irgendwie völlig unausgeglichen.
Ja, wann und was soll ich ihm da jetzt, was soll ich da so eine Leute versuchen zu überzeugen von irgendwas? Also,
Und
bringt nichts.
trotzdem steckt ja da auch immer wieder so ein bisschen so eine Gefahr drinne. So dieses, ich habe manchmal so den Gedanken, wenn wir aufhören, dann miteinander zu reden, was für eine Dynamiken kann das annehmen? Na, also das ist so ein Spagat, den man irgendwie hat zwischen ich positioniere mich klar und was soll ich diesen Menschen überzeugen wollen. Aber wenn wir dann aufhören, miteinander zu sprechen, dann kann es ja auch wieder irgendwie krass kippen.
Zumindest sollte man, und das ist auch Kritik jetzt an mir selber, dann zumindest versuchen, irgendwie Verständnis für die Position des anderen zu entwickeln, auch wenn sie eben gänzlich, gänzlich anders ist. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so hardcore bei allen Themen, sondern aber eben gerade wenn es um Politik geht oder um so humanistisch-moralische Themen, da bin ich halt schon sehr, sehr klar
Ja.
und eben nicht diskussionswillig.
Ja. Gibt es Sorgen oder Ängste, die du hast? Vielleicht auch auf die Zukunft bezogen?
Irgendwie nicht so richtig, nee, weil also ich vertraue irgendwie so sehr stark in Wissenschaft und Geld. Und wenn sozusagen diese beiden Sachen zusammenkommen, dann glaube ich, kriegt man relativ viel hin. Ne, also dann kann man Krankheiten irgendwann mal heilen, dann kann man auch, ne, mit Geld kann man auch politische Streitigkeiten irgendwie aus dem Weg räumen, weil eben einer dann einfach die Rechnung bezahlt, obwohl er das eigentlich nicht will. Und so, deswegen, nee, also ich habe eigentlich, meinte ich ja vor uns auch schon, ich bin nicht kein sehr ängstlicher Mensch und von meiner Grundhaltung her eben sehr positiv eingestellt allen Dingen und habe deswegen nicht so richtig Angst, eben, dass da irgendwas gegen die Wand fährt.
Ja. Ich würde jetzt zur vorletzten Frage kommen und die hatten wir heute tatsächlich schon so ein bisschen. Das ist die Frage meines Gastes zuvor. Was bedeutet für dich ein gelungenes Leben? Wer möchtest du gewesen sein?
Also ein gelungenes Leben, dann da habe ich auf jeden Fall, da war ich die überwiegende Zeit glücklich und froh. Ich will irgendwie, glaube ich, so eine gewisse Spur hinterlassen, ob jetzt eben durch Familie oder durch irgendwelche Projekte oder dass Dinge, die man geschaffen hat, hergestellt hat. Also irgendwie, dass ich selber nicht so einfach irgendwie so beliebig war, sozusagen. Einer von, was sind wir jetzt gerade, 7 Milliarden Menschen oder so. Also ich brauche jetzt, wie gesagt, meinte ich von uns auch schon, ich bin nicht so erste Reihe und so, ist mir alles Boogie. Da habe ich keine Lust, das sozusagen, das brauche ich nicht. Aber irgendwie was Schönes gemacht zu haben, für irgendein Projekt ein Zuhause organisiert zu haben, irgendwelche schönen Dinge gemacht zu haben. Das ist für mich ein gelungenes Leben.
Das klingt auch so danach, Projekte auch für andere Menschen.
Absolut, ja.
Ja.
Genau.
Dann bist du jetzt an der Reihe, die Frage an den nächsten Gast zu stellen.
Was würdest du jetzt im Nachhinein als deinen größten oder schwerwiegendsten Fehler in deinem Leben bezeichnen und was hättest du da konkret anders gemacht?
Ach, krasse Frage. Was wäre deine Antwort darauf?
Na, ich glaube, das ist auch wieder natürlich so ein Thema, was durch mein Leben halt drehen wird. Ne? Ich war früher gierig, ich wollte zu hoch hinaus. Das hat mir nicht gut getan. Oder jetzt im Nachhinein ja schon, weil ich ja sozusagen die Krisen, die dadurch entstanden sind, irgendwie gut gemeistert habe, aus meinem Loch wieder rausgekrabbelt bin. Aber diese Gier, die ich da an bestimmten Dingen hatte, oder also fast so einen obsessiven Drang, bestimmte Sachen unbedingt machen zu müssen, dass es unbedingt klappen muss, ja, dieses wahnhafte, unbedingt jetzt was hinbekommen zu müssen, oder das hätte ich mir, also da hätte ich mal eher drauf kommen sollen, nicht erst mit Mitte 30 oder so.
Aber ich finde, du bist durchaus noch sehr, sehr rechtzeitig darauf gekommen und wahrscheinlich hat
Absolut.
dadurch das wieder, ne, die andere Wege eröffnet, dass du das ja auch erkannt hast. Ich meine, du hättest ja auch durchs Leben gehen können, immer weiter und immer weiter und ohne dass das irgendwie, also dass dir das aufgefallen wäre. Also auch die Frage, wie ist dir denn irgendwann aufgefallen? Warte mal kurz, ich bin eigentlich viel zu gierig, das ist wahnhaft. Also da muss es ja so einen Schlüsselmoment gegeben haben.
Naja, ich glaube, dass am Ende die Schlüsselmomente, das waren Begegnungen und Freundschaften, die sich entwickelt haben über Jahre, wo ich gesehen habe, dass man eben ein total super erfülltes Leben führen kann. Auch mit Wohlstand, mit einem sehr hohen Wohlstandsniveau, aber eben ohne jetzt diesen Druck und Zwang zu haben, dann unbedingt ein großes Auto zu fahren, ohne Beulen und irgendwie, dass das Haus, in dem man wohnt, dass das so unglaublich toll aussehen muss und so. Dass es das eigentlich alles gar nicht braucht. Und da habe ich eben über die Zeit einige Leute kennengelernt und mir da eben ein bisschen was abgeguckt. Ja, weil ich gemerkt habe, okay, die wirken auf mich glücklicher und ruhiger und zufriedener. Glücklicher und ruhiger und zufriedener. Und dann, das habe ich mir so ein bisschen zu Herzen genommen und versucht eben mich so auch zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, also hat mir durch und durch gut getan.
Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, es hat mir einen riesigen Spaß gemacht, einen Einblick in dein turbulentes, ereignisreiches, zielführendes Leben zu bekommen. Also gerade mal raus aus dieser Bubble und gerade die Reisen, von denen du erzählst und auch den Welten, von denen du erzählt hast, es hat mir unglaublich Freude gemacht. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Die letzte Frage ist die Frage, mit der wir auch begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin immer noch derselbe, ne? Jetzt irgendwie Mitte 30-jähriger Ossi mit eben einer entsprechenden Karriere hinter sich, der ja jetzt eben so das Gefühl hat, so ein bisschen da anzukommen, wo ich ankommen wollte, so eben nicht ganz so rein europäisch. Deutsch, sondern eben so ein bisschen, eben auch nicht so ein Dauerreisender, das ist auch nicht das, was ich will, nur auf Achse sein, aber eben so diese zwei Welten, das ist glaube ich, mein Thema. Da bin ich.